Ja, herzlich willkommen zum Anderswachsen Podcast. Ganz frisch aus Dresden, die erste Episode. Ich bin sehr aufgeregt und freue mich über alle ihr, über euch, die ihr jetzt zuhört. Warum Anderswachsen Podcast und was heißt das und was wollen wir damit überhaupt? Anderswachsen ist eine Initiative, die wir heute in der Episode 1 kennenlernen, mit zwei ganz spannenden Gästen, die diese Initiative mitgegründet haben. Aber schon mal, um das einzuführen, es geht um Nachhaltigkeit, um Postwachstum, um eine Spiritualität der Entschleunigung. Und das wurde seit 2011 schon ganz allgemein in die Kirchen, in die Gemeinden gebracht. Seit diesem Jahr, seit letztem Jahr, seit 2019, gibt es auch zwei Gemeinden in Dresden, die das ausprobieren wollen. Wie kann man diese Werte leben? Wie kann man das umsetzen im Alltag, im Glauben und in der privaten Lebenspraxis? Ja, dafür lade ich jedes Mal Gäste ein, die entweder einen starken theoretischen Input haben oder Erfahrungen in der Praxis gemacht haben oder gerade machen und uns auch aus der Gemeinde ihre Beispiele, ihre Erfahrungen erzählen können. Und heute habe ich Christine Müller mir gegenüber zu sitzen. Hallo Christine, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, kannst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du und, na gut, warum ich dich eingeladen habe, das kann ich ja dann sagen.
Ja, Christine Müller, ich bin die Beauftragte für den kirchlichen Entwicklungsdienst in der Sächsischen Landeskirche. Und ich leite die Arbeitsstelle Eine Welt. Das heißt, ich bin zuständig für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit oder für das globale Lernen.
Okay, das sind jetzt schon ganz viele Begriffe, von denen ich mir vorstellen kann, dass nicht alle was damit anfangen können. Entwicklungspolitisch hat man vielleicht noch einen Begriff davon, aber ich fände es gut, wenn du das trotzdem nochmal konkretisierst und globales Lernen.
Ja, ich kann auch gerne richtig privat anfangen, weil das genau mein Thema ist, die Frage nach der Gerechtigkeit für alle und für alle weltweit. Das ist mein Lebensthema. Ich bin glücklich, dass ich diese Stelle habe und ich versuche einfach an Beispielen zu zeigen, wie Weltwirtschaft funktioniert, was die Wirtschaft mit der Natur macht, was Wirtschaftswachstum für die Menschen in den Ländern des Südens, aber mittlerweile auch bei uns macht, was Ausbeutung, soziale Missstände und so weiter anbelangt. Das ist quasi das globale Lernen. Und ich habe mit Kaffee angefangen. Später war Kleidung ein wichtiges Thema, wie wird die hergestellt. Das wissen jetzt inzwischen schon viele, unter welchen unmenschlichen Bedingungen. Und wir haben gesucht danach, was wir selber tun können.
Okay, du hast eben gesagt, was Wirtschaft mit Natur macht und was Wachstum für Menschen des globalen Südens bedeutet. Also was macht denn die Wirtschaft mit der Natur?
Ja, für das, was wir auf dem Markt vorfinden, an Produkten braucht es natürlich sehr viele Ressourcen, die meistens nicht bei uns vorhanden sind, sondern Beispiel Handy ist eins meiner Themen. Kobalt wird im Kongo abgebaut.
Das ist das
wichtigste Produkt innen für den Akku. Und das wird von Kindern abgebaut unter unmenschlichen Bedingungen. Da entstehen große Flächen. Noch nicht, also schlimmer, als wir uns den Tagebau vorstellen, aber genau bei uns, die Energie, die wir benötigen für unseren Lebensstil, da wird hier immer noch Braunkohle abgebaut. Ich komme aus dem Braunkohlerevier südlich von Leipzig. Also die Erde wird zerstört hier bei uns und weltweit, damit wir uns jedes Jahr ein Handy kaufen können oder einen Computer und so weiter. Also es braucht ein Genug.
Ein Genug, also dass wir uns keine Handys mehr kaufen, oder?
Da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten. Ich bringe die Gemeinden miteinander ins Gespräch, was das bedeutet, ob ich mir ein T-Shirt kaufe für 2 Euro und im nächsten Jahr wieder eins für 2 Euro. Und ich weiß genau, dass 2% davon nur die Näherin bekommt, oder ob ich mir überlege, ein fair gehandeltes zu kaufen und dafür mehr zu bezahlen. Und mittlerweile ist die Qualität der ökofairen Kleidung auch, aber auch der ökofairen Produkte so gut, dass man davon ausgehen kann, dass die auch eine höhere Lebensqualität haben. Und ich soll ja dann auch noch erzählen, was ich mache. Also ich habe fast komplett meine Kleidung umgestellt und ich merke, ich brauche nicht jedes Jahr einen neuen Pullover. Und ich kann wirklich viel weniger kaufen, weil das alles noch, der Pullover hier, der ist 5 Jahre alt und ich finde, der ist noch schick.
Ja, das sieht sehr gut aus, steht dir gut. Okay, das sind jetzt, also da kommen wir auch schon direkt in die Anderswachsen-Thematik und wie das in Gemeinden, in diesen Modellgemeinden, in denen wir sind, also das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Das ist die Gemeinde in Dresden-Johannstadt, die Johanneskirchgemeinde, beziehungsweise jetzt ab 2020 genau genommen Johanneskreuz-Lukas. Da gibt es auch ein Anderswachsen, ein Zusammenwachsen von Gemeinden, die zusammengelegt wurden, und in Dresden-Löbtau die Gemeinde Frieden und Hoffnung. Wie stellst du, also zu den Gemeinden selber kommen wir zwar später noch, aber was machst du konkret für diese, also gehst du dann in die Gemeinden rein und gibst da Workshops oder hältst einen Vortrag oder wie kann man sich das vorstellen?
Als Walter Lechner, der jetzt Pfarrer ist in
Frieden und Hoffnung,
Frieden, genau, das und ist einer Hoffnung
unserer Kollegen.
Das war derjenige, der den Anstoß eigentlich gegeben hat für Anderswachsen. Und meine Arbeitsstelle ist dazu da, Initiativen zu unterstützen. Und Walter Lechner hat den Anstoß dafür gegeben, dass auch in dem Zusammenhang mit dem globalen Lernen über Wirtschaft nachgedacht wird und auch die Grenzen des Wachstums thematisiert werden, wie wir das gerade getan haben. Aber da waren wir uns einig, aber wir waren uns nicht darüber einig, nicht ganz genau, was das bedeutet dann im Endeffekt, was wir fordern wollen und wie wir arbeiten wollen. Und ich bin ein politischer Mensch. Ich arbeite mit Zivilgesellschaft. Ich kooperiere mit Menschen, die auch politische Forderungen stellen. Und in dem Zeitraum um 2010 gab es noch andere Gründungen. Es gibt zum Beispiel eine Initiative Umkehr zum Leben. Und wir hatten alle den Ansatz, das darf nicht mehr so weitergehen mit dem Wirtschaftswachstum. Und wir wollen, dass die Kirchen ein klares Nein in der Öffentlichkeit zu dem Wirtschaftswachstum sagen. Und ich bin auch sehr dafür, Einzelne und Gemeinden zu motivieren, sich in die Gesellschaft und in die Politik einzubringen und politische Forderungen zu stellen. Also wir hatten uns damals und eben andere auch, das war wie so ein Hype plötzlich, gesagt, wenn wir das laut sagen, dann bedeutet das, wir müssen uns auseinandersetzen mit der Politik und mit der Wirtschaft. Und es hat auf der Ebene der Kirchen in Deutschland, der evangelischen Kirche in Deutschland, einige gute Papiere gegeben, auch zu dem Thema. Aber ich wünschte mir und wünsche mir das bis heute, dass wenn in der Politik das Wirtschaftswachstum als einzige Lösung angeboten wird, damit wir besser leben können, die Kirchenvertreter, hohe Kirchenvertreterinnen sagen, nein, mit uns nicht. Und das ist bisher nicht geschehen.
Okay, ja, okay. Das kann ich mir gut vorstellen. Das heißt das ja auch immer, dass Kirche mit klaren Stellungnahmen und Haltungen auch so ihre Probleme hat. Also ich sehe das auch ganz kritisch. Aber was man ja auch nochmal kritisch fragen könnte, warum muss sowas jetzt auch noch von der Kirche kommen? Es gibt ja echt schon genügend, also du hast ja gerade selber gesagt, es gibt unglaublich viele Initiativen, die sich zeitgleich gegründet haben. Es gibt Fridays for Future, Greenpeace, es gibt Globalisierungs- und Kapitalismuskritische Organisationen wie ATTAC. Warum jetzt noch anders wachsen? Ist das nicht einfach nur mit aufs Brett springen und
mitmachen? Nee, wir waren ja eine der Initiativen, die sich eben vor 10 Jahren gegründet haben. Mhm. Da gab es ja Fridays for Future noch gar nicht. Weil wir finden, dass die Kirche eine Verantwortung hat und die ist uns in der Bibel aufgeschrieben worden. Die Schöpfung bewahren, das ist unser hauptsächlicher Auftrag. Und die Kirchen haben immer noch eine Stimme. Also es wird darauf gehört, was Kirche sagt. Also es wird leider immer dem Papst noch mehr kirchliche Autorität gegeben. Und das hat für die Menschen, die hören, wenn der Papst sagt, diese Wirtschaft tötet, dann hat das eine andere Wirkung leider, als wenn die evangelischen Kirchen, die ja aus verschiedenen Konfessionen bestehen, das sagen. Aber wir haben eine Stimme und wir haben die Grundlagen dafür, ganz deutlich zu sagen, nein, es muss anders gehen. Und als wir uns den Titel überlegt haben, da kam dann halt Tobias Funke auch noch dazu und Bernd Winkelmann, ein Pfarrer in Ruhe aus Thüringen, der die Akademie Solidarische Ökonomie mitgegründet hat. Und da fiel uns der Name Anders Wachsen ein. Das hat sonst niemand, also es wird über Grenzen des Wachstums geredet und so weiter, aber in den Diskussionen mit den Menschen vor Ort wurde dann immer gesagt, aber Wachstum muss es doch geben. Und natürlich, wir wünschen uns Wachstum bei Arbeitsplätzen in der Umweltbewegung oder mehr ehrenamtliches Engagement, genau für diese Themen, für ökofaire Beschaffung. Also wir müssen anders wachsen, das heißt null Wirtschaftswachstum oder kein Wirtschaftswachstum und dafür anderes, was dazu beiträgt, die Welt, die Umwelt zu erhalten und den Menschen bessere Bedingungen zu schaffen, uns dafür einsetzen.
Okay, das finde ich total spannend, weil zum einen glaube ich, ist das, also erstmal nochmal zurück, ist glaube ich vielen gar nicht, nicht so bewusst, dass Kirche schon noch viel Einfluss hat, weil das heißt ja immer, ja, wir sind ja wir leben ja in einem Staat, wo Kirche und Staat getrennt sind und das ist zwar mit den hinkenden Verträgen in der Geschichte auch nicht hundertprozentig so der Fall, aber wir haben ja auch VertreterInnen im Bundestag, die beraten. Wir haben ja eine ziemlich große Öffentlichkeitsarbeit, auch wenn die nicht immer unglaublich erfolgreich ist, aber die ist da. Und ja, also viele Menschen lassen ja ihre Kinder doch noch taufen, ne, und schicken die zur Christenlehre, zum Konfirmandenunterricht.
Das ist das eine, aber das andere ist, dass die Politik sozusagen immer noch darauf hört, was die Kirche sagt. Aber natürlich, wenn die Kirche zu kritisch ist, kommt dann gleich das Argument, Kirche, kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, um die Taufen, um Seelsorge und so weiter. Aber genau das ist der Punkt. Da wünsche ich mir, dass die Kirchen das nutzen, dass die Politik mit ihnen noch im Gespräch ist, um deutlich zu machen, wir haben eine politische Verantwortung.
Also du wünschst dir schon einen richtigen strukturellen Wandel, nicht einfach nur ein bisschen an der Schraube drehen, sondern...
Exakt,
ja. Ja, das finde ich extrem spannend. Ich sehe da die Kirche auch selber ganz stark in der Rolle, das vorzuleben. Exakt. Und da, Also das finde ich auch ganz spannend in den Modellgemeinden, weil das Arbeitsrecht von Kirche ist ja auch, also sagen wir mal, es gibt kritikwürdige Punkte. Die Kirchensteuer läuft über den Staat. Mit Caritas und Diakonie ist die Kirche der größte Arbeitgeber in Deutschland und trotzdem haben die ArbeiterInnen zum Beispiel kein Streikrecht. Also wie kann Kirche einen Einfluss auf Politik haben und zu Postwachstum oder keinem Wirtschaftswachstum aufrufen, wenn sie selber diese schwierigen Arbeitsverhältnisse, prekäre Arbeitsverhältnisse ja geradezu schaffen?
Das stimmt. Also wir können uns nicht in der Öffentlichkeit hinstellen und sagen, wir brauchen die große Transformation und im eigenen Bereich liegt noch vieles im Argen. Und das gehört eben zusammen. Und wir reden in der ökumenischen Basisbewegung von einer Doppelstrategie. Also einerseits, und das trifft auf Einzelne zu und auch auf die Kirchen. Es trifft auch auf mich und dich zu, einerseits zu sagen, wir brauchen politische Rahmenbedingungen. Die Erde darf nicht und die Menschen nicht weiter ausgebeutet werden. Und wir wollen aber selber etwas dafür tun. Also ich finde, beides ist wichtig und es gehört zusammen, sonst sind wir natürlich unglaubwürdig.
Ja, das macht Sinn. Damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Wo wir von Strukturen sprechen, also ich habe dich jetzt bisher auch eher als Macherin erlebt, als jetzt ewig in irgendwelchen Strukturen rumzustochern. Wie gehst du denn mit so einer großen, trägen, sich langsam verändernden Institutionen wie der Kirche persönlich um? Also bist du nie frustriert und denkst dir einfach, okay, ich schmeiß das jetzt alles hin?
Einerseits, also da kann ich dann gleich davon sprechen, wo ich selber wachsen will. Das gehört für mich zusammen. Einerseits stimmt das, ich bin oft frustriert. Aber andererseits ist das der Rahmen, in dem wir am besten arbeiten können. Wir können in Gemeinden gehen, wir haben die Gruppen da, wir haben Möglichkeiten, wie gerade jetzt mit deiner Stelle, noch zusätzliche Stellen zu schaffen. Dafür gibt's Raum. Also wir haben.
Das habe ich übrigens vorhin gar nicht erwähnt. Ne, darf ich da kurz einhaken? Das muss ich vielleicht kurz dazu sagen, dass ich jetzt Referentin für die Anderswachsen Modellgemeinden bin. Und deswegen mache ich jetzt auch den Podcast. Also nur zur Erklärung für die HörerInnen, die jetzt vielleicht denken, welche Stelle?
Okay. Ja, gut. Also es gibt den Raum definitiv. Und gerade vor einigen Jahren haben wir diese Bewegung Zukunft einkaufen innerhalb der Landeskirchen mit den katholischen Partnern initiiert, die hieß Zukunft einkaufen. Da wurden dann viele Mittel zur Verfügung gestellt. Also wir haben viele Möglichkeiten. Das ist schade, dass wir hatten in Leipzig dann eine Stelle, die hieß richtig Zukunft einkaufen.
Was und wurde hat da die eingekauft?
Alles, was die Gemeinde einkauft, sollte öko- und faire Standards beachten. Mhm. Also alles.
Ah, okay.
Und wir haben in Leipzig eine Gemeinde, die das tut, der Andreas Dorn. Und der reist ja auch rum in den Gemeinden und bietet sich an als sozusagen Experte für diese Fragestellungen.
Also alle, die in Sachsen zuhören, die können sich gerne Andreas Dorn,
Peterskirche Leipzig wenden. Aber die hat schon sehr viel zu tun. Ja, also wir haben als Kirche den Raum und wir haben auch Möglichkeiten. Ich vermisse eigentlich den Mut, sich auf die biblische Botschaft wieder zu konzentrieren und diese mal mit den Augen zu lesen. Die Augen, die eben Umweltzerstörung wahrnehmen oder darunter leiden, dass unsere wirtschaftlichen Interessen mit kriegerischen Einsätzen hergestellt werden. Also jetzt habe ich leider den Faden verloren. Ach so, die biblische Botschaft.
Also, ja, genau. Was ist denn die biblische Botschaft?
Die biblische Botschaft, einerseits die Schöpfung zu bewahren, und dann haben wir schon während der Reformationsdekade sehr viel gelernt. Also ich habe mich mit Luther beschäftigt, mit Hilfe verschiedener Bücher, und Luther, der kritisiert hat die Ausbeutungsverhältnisse damals, darüber redet kaum eine Kirche. Also das lutherische Erbe mal betrachtet im Blick auf Geld, im Blick auf Macht.
Aber er hat dann die Bauernaufstände
niedergeschlagen. Genau, also man kann das so ja, genau. Aber das ist doch ein gutes Beispiel, um drüber zu reden und zu überlegen, was da gesagt wurde, welche Gründe Luther dafür hatte und was wir heute anders machen müssen. Mhm. Und das im Übrigen könnten wir auch tun, aber ich glaube, die Kirche wird das nicht machen, aber wir als ehemalige DDR-Bürgerinnen zu überlegen, was war an dem System in der DDR tatsächlich hilfreich, um über andere Wirtschaftsmöglichkeiten nachzudenken. Mhm. Also ich will das nicht idealisieren, auf keinste Weise, aber es gibt Ansätze, die uns heute auch zum Nachdenken bringen können. Aber das kannst du vielleicht auch rauslassen, weil zu den biblischen Texten wollte ich noch sagen, wir haben im Alten Testament, und das haben wir Luther zu verdanken, in Anführungsstriche, dass er eher das Alte Testament abgelehnt hat und eigentlich erst vor 50 Jahren die Kirchen wieder entdeckt haben, dass die Tora, also die ersten 5 Bücher Mose im ersten Teil der Bibel, ganz viele Anweisungen geben, wie wir leben sollen, wie wir wirtschaften sollen, das Sabbat und so weiter, das Sabbatgebot. Und wo ich wachsen möchte, ist, das geht mir nämlich manchmal verloren in meiner Verzweiflung oder in meiner Mutlosigkeit, die mich auch manchmal befällt, wenn ich weltweit denke, doch viel mehr das Gebet auch zu nutzen und gemeinsam mit Menschen auch darüber nachzudenken, welche Funktion das Gebet hat. Und das habe ich vor wenigen Jahren erst gelernt im Rahmen dieser Anderswachsen-Initiative, dass das Gebet eine Möglichkeit ist, sich herauszuziehen aus einer Welt, die nur für den Profit und die Vermehrung des Geldes lebt, einer Welt, die immer nur effektiv und rational ist und so weiter. Das habe ich bei Pulbert Stefensky gelesen, im Übrigen.
Ja, das hört sich sehr nach Dorothee Söller an, die beiden waren ja sehr Mystik und Widerstand.
Genau, und das ist doch eine tolle Möglichkeit, also das auch nach außen hin deutlich zu machen. Ne? Wenn wir uns zum Gebet versammeln, versammeln wir uns nicht nur, weil wir für uns selber was für die Seele brauchen, sondern wir tun damit auch was für die Welt, indem wir widerstehen, so wie die Welt jetzt gerade ist. Und jetzt haben wir ganz viel geredet. Ich schlage vor, du machst Schluss.
Ja, schon also wir sind, also genau, ich wollte ja auch noch mit Tobias sprechen, deswegen, ich bedanke mich, also es ist echt schön, dass das geklappt hat, dass wir ja relativ spontan das jetzt aufnehmen konnten und ja, mal schauen, ob wir von dir noch weiter hören.
Ja, sehr gerne. Ich werde dich auf
jeden Fall nochmal anfragen, danke schön.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht, danke.
Gut, nach den technischen Problemen, die ich eben hatte, machen wir jetzt weiter mit einem anderen Kollegen von mir, Tobias Funke. Schön, dass es jetzt so kurz vor Weihnachten noch geklappt hat. Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, ich freue mich auch. Ich bin Tobias Funke, Pfarrer hier in der Johanneskirchgemeinde und Mitinitiator von Anderswachsen. Und wir freuen uns sehr, dass es jetzt dich als Referentin für Anderswachsen gibt und wir jetzt gemeinsam Projekte gestalten können.
Ja, also ich freue mich auch. Ich hatte auf jeden Fall schon eine sehr gute erste Zeit hier in den letzten Monaten. Bin hier sehr gut angekommen, unter anderem dank euch. Also vielen Dank auch da nochmal für. Ja, ich habe, damit wir nicht die ganze Zeit einfach nur reden, ein kleines Spiel mitgebracht. Das hatte ich dir ja erzählt. Es ist kein Bibelhoroskop geworden, wie ich anfangs geplant hatte, sondern eine kleine Challenge. Und zwar kriegst du, ich nenne sie die Upcycling Challenge, also eigentlich müsstest du dich da ja gut auskennen. Ich gebe dir drei Begriffe, drei Dinge und du hast 10 Sekunden Zeit, um dir zu überlegen, was du mit einem von diesen Sachen weitermachen würdest.
Nur ein?
Ja, weil, okay. Also und gut. Ich nenne drei, weil vielleicht hat man zu einem Gegenstand nicht immer gleich die beste Idee. Okay, jetzt muss ich kurz hier den Countdown starten. Okay. Die Dinge sind ein kaputter Fahrradschlauch, eine zerbrochene Schüssel und eine aufgescheuerte Jeans. Und die Zeit läuft ab jetzt. Und die 10 Sekunden sind aber auch schon wieder vorbei.
Okay, also mit der aufgescheuerten Jeans könnte man wunderbar einen Beutel draus machen. Das haben wir mit Jugendlichen auf dem Konfi-Camp schon mal gemacht. Der cool. Kann man das einfach umnähen und aufschneiden, dann wird ein schöner Beutel drauf. Und darin könnte man dann aus dem Fahrradschlauch, wenn man das so in Streifen schneidet, diesen Gummi neu benutzen. Und da lustige Dinge draus basteln.
Gleich ganz kreativ.
Was war das dritte?
Eine zerbrochene Schüssel. Aber das hebe ich mir dann für den nächsten Gast auf. Ach cool, danke schön. Ja, dann bleibt das wenigstens nicht alles immer so verkopft, sondern gibt es gleich konkrete Anregungen. Okay. Ich habe dich gefragt, warum, dass wir miteinander reden können, auch auf dem Podcast, weil ich finde, das Wort Modellgemeinde hört sich so ein bisschen nach Projektslang an und was steckt dahinter?
Ich habe in verschiedenen Gemeinden ja schon gewirkt. Hier, das ist meine erste Pfarrstelle, wo ich jetzt als Pfarrer bin, seit gut 3 Jahren jetzt. Aber ich war vorher schon ehrenamtlich auch in Gemeinden unterwegs oder im Vikariat. Und da haben wir so gemerkt, das ist immer, ja, man kann so kleine Schritte gehen, das ist total wichtig, hier und da fairen Kaffee einführen und für grünen Strom werben, aber das ist doch auch mal was Tolles wäre, wenn wir sagen, eine Gemeinde nimmt sich vor, in vielen Bereichen da Sachen auszuprobieren und dass man nicht immer bei jeder Kleinigkeit anfangen muss zu diskutieren, ist das nun richtig oder wollen wir das nicht? Deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen sozusagen erstmal von oben nach unten und sagen, wir überzeugen den Kirchenvorstand, dass sie Modellgemeinde werden wollen und dann schauen wir mal weiter, was dann so passiert damit.
Mhm. Und wie ist das beim Kirchenvorstand so angekommen? Ich war da ja noch nicht da. Ich kriege das ja nur jetzt mit, wie die unterschiedlichen Bereitschaften so sind.
Das ist natürlich immer auch das Schwierige an dieser Variante, wenn man von oben nach unten geht, dass sie sagen, ja, können wir uns vorstellen, ist nett. Was heißt denn konkret? Hier in der Gemeinde gab es viele ältere Leute, die von dem konziliaren Prozess Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung geprägt sind. Gerade hier in Dresden war das vor 30 Jahren ein großes Thema, aber in ganz Ostdeutschland. Und die da gesagt haben, ja, das haben wir ja schon oft gedacht und das finden wir gut, wenn das mit neuen Schwung weitergeht.
Konziliarer Prozess nur, weil falls das jemand nicht sagt, magst du das nochmal kurz erklären, dass dies, diese ökumenische Bewegung war? Oder?
Es war eine ökumenische Bewegung, die hier in Ostdeutschland gestartet war, wenn ich das richtig weiß, schon seit den 80er Jahren, das sich für Frieden, für Gerechtigkeit und für Umweltschutz, Bewahrung der Schöpfung eingesetzt wurde. Und das mündete dann 88, 89 in den ökumenischen Versammlungen. Und da wurden dann ganz konkrete Punkte auch ausgearbeitet. Jetzt gerade 30 Jahre Jubiläum haben wir diese Texte nochmal gelesen und es ist erstaunlich, erfreulich, aber auch erschreckend, wie aktuell diese Texte noch heute sind.
Okay, also zum Beispiel, was ist daran noch, also es geht jetzt voll in ein anderes Thema, als ich geplant hatte, aber vielleicht noch ganz kurz, weil es geht ja auch um die Frage, wie wollen wir als Gemeinde anders wachsen, zusammenwachsen?
Es sind Themen, wie eben damals Umweltschutz ganz aktuell war und dass damals Umweltgruppen aus der Gesellschaft in kirchlichen Kreisen Räume, aber auch Ansprechpartner gefunden haben. Und wenn wir heute auf Umweltschutzfragen schauen, wir haben eine sauberere Luft, wir haben besseres Wasser, wir haben viele, viele Fortschritte im Vergleich zu vor 30 Jahren. Aber wir haben die globalen Herausforderungen, die nicht minder sind. Und viele Akteure, auch viele Umweltgruppen, die hier in Dresden aktiv sind, die aber wenig Anschluss an Kirchgemeinden haben. Und da aufeinander zuzugehen, da vielleicht auch neue Sachen wachsen zu lassen, das ist auch ein Ziel von Anderswachsen im Sinne von Vernetzung.
Und wo siehst du da zum Beispiel Anschlusspunkte?
Wir haben hier zum Beispiel in der Johannstadt mit der Naturschutzjugend zusammengearbeitet. Die haben verschiedene Projekte und haben zum Beispiel auf dem Friedhof ein paar Vogelhäuschen aufgehängt. Also ich schaue hier gerade aus dem Fenster, da haben wir auch zusammen auf unserer Wiese vor der Trinitatiskirchruine ein Vogelhäuschen aufgehängt mit einer Christenlehre-Gruppe, mit der Fahrradchristenlehre. Und das war eine ganz anschauliche Aktion, wie eben Umweltschutz auch für jüngere Generationen verständlich ist. Und der Friedhof hat sich auch gefreut, dass dort die Flora und Fauna, da gibt es ganz tolle, ganz viele Vögel, dass das auch weiter gefördert wird.
Ja, ich weiß, also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass gerade Friedhöfe eigentlich in ganz vielen Städten auch so richtig eine grüne Lunge sind, also wo wirklich noch Grünflächen frei wachsen, ohne dass alles zu asphaltiert wird, dass es ja eigentlich auch eine Chance ist, zu einer Erholungsfläche, zu einem Ort zu werden, wo sich Menschen auch zurückziehen können, also ohne dass es unbedingt mit Tod und Trauer nur zusammenhängen muss.
Ja, also ich sage dann immer Lebensort Friedhof, das ist ein Rückzugsort ist für Menschen, die in der Mittagspause sich ausruhen, die im Sommer spazieren gehen. Der Trinitatisfriedhof ist ja ein wunderschöner Friedhof mitten in der Johannstadt und im Zuge der ständigen und weiteren Urbanisierung werden immer mehr Flächen zugebaut und da denke ich, werden hier in Dresden, aber denke ich auch in anderen Städten, die Friedhöfe immer wichtiger werden als sowohl ökologisch als auch soziale Räume zur Erholung, aber auch fürs Stadtklima.
Ja, ich finde das extrem spannend, weil ja, das also gerade im Zusammenhang mit Kirchen, ja, das sind halt Orte, über die man nicht so wirklich nachdenkt. Was ja auch noch ein Projekt von der Johanneskirchgemeinde ist, ist jetzt die Generation Rikscha. Willst du kurz was dazu erzählen oder so?
Ja. Das war eine Idee, die im Stadtteil aufgekommen ist. Es gibt in anderen Städten das Projekt Radeln ohne Alter, dass ältere Menschen, die vielleicht nicht mehr Fahrrad fahren können, aber trotzdem über eine Rikscha mobil werden, sein können und dass damit aber auch Generationen zusammenkommen. Also dass jüngere Leute, ältere Leute vielleicht mal zu einem Einkauf fahren, hier in unserem Kirchgemeindekontext zum Gottesdienst abgeholt werden oder einfach auch gemeinsam einen Ausflug durch den Stadtteil machen. Wir haben hier die Elbe, man kann wunderschön gleich auf den Elberadweg und zum Blauen Wunder oder in die Innenstadt fahren und sich somit auch Lieblingsorte gezeigt werden können von den alten Leuten, vielleicht für junge Leute. Das ist ganz spannend und ich bin glücklich, dass jetzt mit der Förderung vom Stadtteil das auch möglich war, dass wir diese Rikscha mit E-Antrieb haben anschaffen können. Die steht jetzt hier bei uns im Schuppen und wir sind gespannt, Ich bin gespannt, wie sie zum Einsatz kommt. Ein paar lustige Sachen hatten wir schon.
Ja, das würde ich auch gerne gleich erzählen, weil jetzt letzten Sonntag war ja der diakonische Gottesdienst, also ein Besuchsgottesdienst, wo danach ja auch die GottesdienstbesucherInnen zu Leuten gegangen sind, die wirklich gar nicht mehr das Haus verlassen können, wo es ja wirklich in Gemeinden auch einige gibt. Und da hatten sich drei Jugendliche die Rikscha ausgeliehen und sind halt, also haben ihre Besuch gemacht, haben die Predigt und die kleinen Geschenke, die Tüten zu den Leuten gebracht und sind danach echt noch eine Stunde irgendwie durch die Straßen gefahren und haben noch irgendwie Plätzchen, die sie mit dabei hatten, verteilt. Und das fand ich total schön und die meinten, die würden das auch voll gerne wieder machen.
Ja, die aus der jungen Gemeinde haben mir das auch ganz begeistert erzählt. Sie waren eben zu fünf dann unterwegs, noch mit zwei normalen Fahrrädern und die dann sozusagen die ja Begleitschutz waren oder die Eskorte besser gesagt. Und ja, ich habe jetzt auch von einer Seniorin, die sie da besucht haben, einen Anruf bekommen, die sich da total bedankt war und bedankt hat. Das ist wirklich eine tolle Sache. So wird Mobilität auch noch anders möglich, gerade in größer werdenden Gemeinden, wo die Abstände vielleicht noch weiter werden. Das betrifft uns ja auch in der Stadt. Und ich bin da ganz zuversichtlich.
Okay, eine Sache wollte ich auch noch erzählen, weil, also, das ist wirklich, glaube ich, bisher in der kurzen Zeit mein Lieblingsprojekt hier in der Gemeinde. Und zwar einen der ersten Tage, wo wir die Rikscha hatten, war ja gleich der Klimastreik am 29.11. Und da hatten wir ja auch einen unserer älteren Gemeindeglieder mitgenommen gleich. Und ich glaube, er wäre so nicht zum Klimastreik gegangen, aber so ist er gleich dabei gewesen. Es sind voll schöne Gespräche zustande gekommen. Also zwischen mir und ihm, also ich habe ihn ja dann erstmal gefahren und später dann auch du, schön im Collarhemd, Kirche bei Fridays for Future. Ja, aber das, also einfach, ich glaube, da entstehen auch wirklich neue Begegnungsräume, die so nicht da sind unbedingt, also.
Ja, oder Begegnungsräume, die eben immer wieder neu geschaffen werden müssen, die so von alleine nicht da sind. Ja. Und ich denke, es gab immer schon, dass Kirche sich auch politisch, gesellschaftlich engagiert. Es ist aber kein Selbstläufer. Und gerade wenn sich Bewegungen entwickeln wie Fridays for Future oder andere, ist die Frage, wie sich Kirche dann dazu positioniert oder mitmacht oder sich engagiert. Und das war eine tolle Erfahrung, dann da mit der Rikscha im Collarhemd mitzufahren. Ich bin angesprochen worden und mir war wichtig, das auch als Zeichen zu machen. Und auf Facebook haben wir das Foto gemacht. Das kannst du vielleicht mit verlinken. Ist sehr viel angenommen worden. Das ist ja auch ein bisschen Motto.
Ja, also ich habe auch immer den Eindruck, dass das generell gut ankommt, wenn Kirche da auch Position bezieht, weil dadurch, dass ja die evangelische Kirche in Deutschland sehr breit aufgestellt ist, einfach von Wertvorstellungen, politischen Ansichten, dann immer so ein klares Statement zu setzen zu jedem Problem ist natürlich schwierig und ich glaube, da dann wirklich auch einmal zu sagen, okay, nee, darauf können wir jetzt aber einigen. Einen Planeten brauchen wir, auf dem wir leben. Und abgesehen davon ist es einfach auch unser Auftrag als, also in der Schöpfungsbewahrung. Naja. Bevor wir jetzt ewig über die ganzen, was gut gelaufen ist und was bisher einfach schon da ist, sprechen, ich wollte fragen, wo siehst du denn Schwierigkeiten oder wo hast du schon Schwierigkeiten erlebt? Ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist.
Ja, das ist, denke ich, wie in jeder größeren Organisation hat auch natürlich und vielleicht besonders Kirche eine gewisse Schwerfälligkeit durch die Institution, durch den Amtsapparat. Und wenn dann Sachen neu gemacht werden oder vielleicht anders als vorher, dann ist immer die Frage, ja, haben wir das denn immer schon so gemacht und können wir das? Und bei uns jetzt anders wachsen, natürlich stellen wir uns auch immer die Frage, was können wir dafür weglassen? Also wir können jetzt nicht immer nur noch zusätzlich Sachen machen, sondern wo können wir uns auch bewusst Dinge verzichten, Dinge einschränken, gerade in der Ostdeutschland, in der Kirche, wo die Ressourcen auch eher kleiner werden, die Mitgliederzahlen stark sinken, auch aufgrund des demografischen Wandels. Und da ist es natürlich immer schön, wenn man sagt, ja, wir machen das noch zusätzlich. Wir haben jetzt eine Referentin, die sich mit darum kümmert. Das macht es dann einfach. Das macht es auch einfacher für die Kirchenvorstände, sich dafür zu entscheiden. Aber das kann es ja nicht sein und ist es auch nicht. Ich muss bei mir in meinem Arbeitsalltag ja auch schauen, wo setze ich die Schwerpunkte. Das ist, als Pfarrer haben wir da große Privilegien, dass wir da unsere Arbeitszeit und Arbeitsaufgaben in gewissem Maßen auch selbst gestalten können. Sicher gibt es die Pflichtaufgaben wie Gottesdienste, Kasualien, Religionsunterricht, Konfirmanden, aber auch das kann ja gestaltet werden. Und bei den Herausforderungen, ja, wenn es eben immer mal dann wieder um Anträge oder bürokratische Sachen geht, wo man denkt, man hat das jetzt gut vorbereitet und dann läuft es doch wieder ganz anders und man braucht noch 3, 4, 5 Runden oder Wochen oder Monate, um diesen Antrag dann doch so durchzubekommen, dass er auch wasserdicht ist.
Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, das war ja auch einer meiner Zweifel, ob ich überhaupt zur evangelischen Kirche gehen soll, weil mich so Schwerfälligkeit dann auch nervt, muss ich zugeben, gerade wenn es um so dringende Themen geht, aber naja. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir zumindest im Team alle relativ motiviert sind, da auch was zu verändern. Wie hoffst du denn, dass die Gemeinde in 3 Jahren aussehen wird? Also meine Stelle ist ja jetzt erstmal für 3 Jahre angesetzt und eventuell dann nochmal, aber die soll sich ja irgendwann selber erledigt haben. Was sind denn so deine Hoffnungen, Visionen, was ich da...
Meine Hoffnung ist, dass sich diese Impulse, diese Anregungen, die wir jetzt geben oder die wir auch dank dir eben verstetigen können, dass die dann so selbstverständlich sind, dass sich Menschen gefunden haben, die dafür brennen, die dafür sich auch engagieren, um Kirche zu gestalten, aber eben nicht nur Kirche, sondern auch Gesellschaft, dass sich die Vernetzungen, die wir jetzt schon haben in den Stadtteil, in die Stadtgesellschaft, zu den Naturschutz oder auch anderen sozialen Gruppen, dass die sich verstärkt haben und wir ganz selbstverständlich mit denen zusammen Dinge gestalten. Das nehme ich jetzt schon sehr stark wahr und wir werden da auch mit offenen Armen empfangen oder es freuen sich da Stadtteilinitiativen und nehmen uns als Akteur wahr. Das hoffe ich, dass sich das noch mehr verselbstständigt und dann auch im Endeffekt auch selber trägt, dass einzelne Initiativen, einzelne Ideen, die wir jetzt andenken und da Anschub geben, dann auch mit neuen Ehrenamtlichen selber tragen.
Ich fand das beim Stadtteilforum, also hier Nachhaltige Johannstadt 2025, die haben ja ganz viele solcher Ideen gesammelt und davon wurde ich auch ziemlich inspiriert. Also die hatten auch ein autofreie Sonntage in der Johannstadt dabei oder einfach auch Hausfassaden oder Bushaltestellen zu begrünen. Das sind dann, also ich finde das manchmal ganz schwierig, so rauszukommen aus diesem Denken, ja, das ist jetzt so und so muss es auch sein. Und mich hat das echt auch nochmal angeregt, auch über Gemeinde nochmal anders nachzudenken. Also natürlich in Sachen Nachhaltigkeit, ne, mit wie wäre es denn wirklich, wenn wir uns den Stadtraum als nicht, also von den Autos zurückerobern, weil die ja wirklich viel Platz wegnehmen und abgesehen von den Abgasen und den Ressourcen, die sie verbrauchen. Aber so aus diesen mentalen Infrastrukturen heißt das ja, so rauszubrechen. Und ich glaube, meine Hoffnung für in 3 Jahren ist einerseits natürlich Nachhaltigkeit wirklich auszuleben, aber auch aus kapitalistischen Strukturen so rauszubrechen, also dieses Leistungsdenken. Und das ist für mich auch wirklich ein ganz, da steckt auch ein ganz christliches Menschenbild hinter, so du bist nicht das wert, was du leistest. Also ich fände es ehrlich gesagt sehr spannend, auch die Arbeitszeiten einfach mal zu reduzieren von PfarrerInnen. Also 50-Stunden-Wochen sind ja jetzt auch nicht so das Gesündeste für Familienleben. Ja, die eigene Gesundheit. Naja.
Also das ist ja dann auch unser Versuch, unser auch evangelischer Ansatz, befreit aus Gnade, nicht für Geld, nicht für Leistung. Das waren auch diese Stichworte, die wir dann gerade in der Antragstellung auch für den Lutherischen Weltbund mit eingebracht haben und vielleicht auch dazu gekommen haben, dass wir die gute Förderung von denen bekommen haben. Aber diese ja gerade grundprotestantische Überzeugung, wir sind mehr wert als das, was wir irgendwie abrechnen können, und das gerade macht dann auch diese missionarische Dimension aus, wenn wir eben in Gespräch sind mit anderen Akteuren, die sich abrackern, um die Welt zu retten, und dann verzweifeln, ja, es bringt doch nicht so viel. Das stärkt mich auch bei allen Rückschlägen wieder. Ich weiß, ich bin gerettet und ich kann damit ja befreit handeln und daraus meinen Mut und meine Aktionismus oder Aktivitäten auch finden. Was das genau dann auch ja für meine Arbeitszeit oder auch mein Verhältnis zum Geld zeigen wird, bin ich auch gespannt. Also das ist natürlich auch immer wieder der Versuch, wie kann ich mich davon befreien, von so einem Leistungsdruck oder auch Arbeitszeitkonten oder Geldkonten. Da sind wir auch immer wieder am Experimentieren, auch als Familie.
Das hört sich spannend an, da würde ich gerne noch mal mehr zuhören, aber vielleicht nicht jetzt, weil wir schon über der Zeit sind. Eine letzte Frage habe ich aber noch, die ich allen Gästen stellen möchte. Wo willst du persönlich wachsen?
Ich möchte wachsen in Gelassenheit, dass ich mir nicht so viele Gedanken machen muss, wie was wird nun wie sein, wie kommt das an oder wie wirkt das? Ich habe mich da, glaube ich, schon ganz gut eingeübt, aber da ist immer noch Ausbaufähigkeit. Ich vertraue darauf, dass ich geführt werde, dass ich da Begleitung habe, dass Gott mir den Weg weist und dass an den Sachen, an den Verheißungen, die er uns durch die Bibel, durch sein Wort gegeben hat, wenn ich mich daran orientiere, dass das guter Kompass ist und dass ich mich dann gar nicht so wahnsinnig nach irgendwelchen Ordnungen oder wie es vielleicht andere gerne haben wollten oder Konventionen zu richten habe, sondern da der Geist Gottes ein ganzes Stückchen mitredet.
Ja.
Gelassenheit.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Besonders nachdem das jetzt auch ein bisschen verschoben wurde. Danke auch fürs Zuhören. Wenn ihr daran interessiert seid, wie sich das alles, wie das praktisch umgesetzt wird in den Gemeinden, wir haben einen Newsletter, der ungefähr 4-mal im Jahr rauskommt, wo wir von aktuellen Entwicklungen schreiben und auch Links für praktische Anregungen, die ihr bei euch im Umfeld, in der Gemeinde oder wenn ihr nicht in der Kirche seid, auch im Verein oder in eurem Freundeskreis umsetzen könnt. Ich packe den Link in die Shownotes und ja, dann bis zum nächsten Mal.